I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Studio Gastro wird dir präsentiert von Frische Paradies, dein kulinarischer Hotspot mit Markthallen-Flair.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. So, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Ihr wisst, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt, Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und ja, dazwischen die Fragen, die ganz sicher in keiner Speisekarte, aber in jedem Fall über den Dingen stehen. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Tobias Beetz. Ein Koch, der zeigt, dass 2 Michelin-Sterne nicht automatisch bedeuten, dass man den Blick nur nach oben richtet, sondern manchmal ganz bewusst nach unten auf den Acker. Über Spitzenküche wird viel gesprochen, über Herkunft deutlich weniger. Seine Küche entsteht in Wirsberg, tief verwurzelt in Oberfranken, an einem Ort, der zeigt, dass große Ideen nicht zwingend aus Metropolen kommen müssen und 2 Michelin-Sterne erarbeitet mit einer Präzision, die leise daherkommt. Klar gedacht, handwerklich exakt und so fokussiert, dass Produkte darauf ruhiger wirken, verständlicher, manchmal sogar ehrlicher. Und nein, ein Stern macht kein Gericht automatisch besser, aber fehlende Haltung macht es erstaunlich zuverlässig beliebig. Geboren in Coburg und geprägt von fränkischer Bodenständigkeit, arbeitet Beetz seit Jahren an der Seite von Alexander Herrmann und hat aus präzisem Handwerk eine Haltung gemacht. Weniger Show, mehr Substanz. Während andere noch über Regionalität diskutieren, hat er den Landwirt längst eingespeichert. Nicht als Trend, sondern als Telefonnummer. Als Mitgründer von Freaks to Table bringt er Produzenten und Küchen zusammen, ohne Pathos, aber mit Plan. Postregionalität nennt er das. Produkte dürfen reisen, aber nur, wenn sie unterwegs klüger werden. Eine Karotte kann dabei mehr Luxus sein als eine Jakobsmuschel, vorausgesetzt, man behandelt sie nicht wie eine Beilage, sondern wie einen Hauptdarsteller. Klingt einfach, ist aber ungefähr so leicht wie ein perfektes Omelett. Jeder glaubt, er kann es, bis die Pfanne dann doch ehrlich antwortet. Zwischen 2 Sternen, Future Lab und Bildungsmission entsteht so eine Gastronomie, die nicht lauter sein will, sondern genauer und als Verbindung zwischen Landwirtschaft, Handwerk und Genuss gedacht für jeden Tag und nicht nur für besondere Anlässe steht. Ja, und manchmal merkt man erst beim ersten Bissen, wie viel vorher passieren musste. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Ja, herzlich willkommen. Moin, Tobi.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, Sebastian.
Sehr gerne. Beetz oder Beetz? Beetz, gut.
Genau.
Also, dann hätten wir das geklärt, Tobi Beetz. Du bist jetzt gerade in Wirsberg, richtig?
Ja, im wunderschönen Posthotel in Wirsberg und sitze hier sogar im Restaurant. Und es ist auch mal schön, im Restaurant zu sitzen.
Sitzt du so selten in deinem eigenen Restaurant?
Naja, also meistens stehe ich doch in der Küche.
aber es hätte auch New York sein können, habe ich gelesen.
Das hätte auch New York sein können, das stimmt.
Okay, also ja, was muss denn da passieren, dass man Wirsberg sagt, ja okay, ich nehme Wirsberg, weil ja, du warst gut, ja auf dem Weg nach New York.
Ja, also Wirsberg, Rio, New York, das sagt man ja immer wieder, ne? Das kennt's. Nein, Wirsberg, also tatsächlich.
Rio, Tokio.
Und vor 18 Jahren war ich auf Mallorca tätig und ich wollte tatsächlich nach New York gehen und durch einen, ja, wie soll man sagen, unglücklichen Umstand musste ich mein Arbeitszeugnis nochmal anfordern. Und es hat damit zu tun gehabt, dass in der Wohnung, wo ich gelebt habe, oben drüber hat's gebrannt in der Wohnung und das Löschwasser hat so ein bisschen das Arbeitszeugnis in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem habe ich natürlich ein englisches Arbeitszeugnis für Amerika gebraucht. Und da habe ich bei Alexander Herrmann angerufen und hat gesagt, ja Tobi, brauchst kein neues Arbeitszeugnis, du kommst zurück nach Wirsberg. Und es war für mich natürlich keine Option, aber Alexander Herrmann hat gesagt, Tobi, ich lade dich ein, schau dir das an, wir haben hier umgebaut, weil ich war vorher schon mal bei Alexander Herrmann. Und dann habe ich gedacht, okay, mein Bruder hat 18. Geburtstag, muss den Flug schon nicht selber zahlen, lasse ich mich einladen von Alexander Herrmann. Das war der Plan. Und dann haben wir uns aber 6 Stunden unterhalten an diesem Tag, wo er mich abgeholt hat. Und wir haben nicht einmal über Essen gesprochen, sondern nur, wie wollen wir in Zukunft mit Menschen umgehen? Und das natürlich mit Gästen, aber auch mit Mitarbeitenden, aber auch, wie wollen wir in Zukunft mit unseren Landwirten umgehen? Und dieses Gespräch hat mich wahnsinnig gepackt, weil ich damals mit 24 eigentlich schon immer einen sehr großen Faible für regionale Landwirtschaft und eben auch Produkte und Lebensmittel zu verstehen und auch zu entwickeln. Und ja, und außerdem, ja, war ich früher als Kind sehr gern als Fußballspieler schon immer sehr teamorientiert, und das ist mir am allerwichtigsten. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, reden wir immer erstmal, wie wollen wir mit Menschen umgehen.
Also all das, was du gesagt hast, klingt auf der einen Seite natürlich äußerst interessant, redlich und toll, auf der anderen Seite fast ein bisschen wie auswendig gelernt, und das verstehe bitte nicht falsch. Worauf ich hinaus will ist, wer dem Tobi das jetzt alles nicht so wirklich glaubt, weil sich das einfach zu schön, um wahr zu sein, anhört, der kann das wirklich sehr gerne mal nachlesen. Ich habe das ja auch gemacht, Tobi, und es entspricht ja wirklich alles der absoluten Wahrheit. Also was ihr dort in Würzberg auf die Beine gestellt habt und nach wie vor am auf die Beine stellen seid, sucht sowieso seinesgleichen. Und dieser Gedanke, was Teamplayerschaft angeht und was vom Erzeuger angeht und was wirklich Nachhaltigkeit angeht, das habt ihr komplett sozusagen am Reißbrett für euch nochmal neu erfunden. Wäre das, glaubst du, das wäre so in New York, in so einer pulsierenden, riesengroßen Stadt, so möglich gewesen, wie du dir jetzt am Ende des Tages Status heute erarbeitet hast?
Boah, das ist immer schwierig, über solche Eventualitäten zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass überall, wo ich war, konnten wir dieses Thema immer fokussieren. Ich war ja auch zwischenzeitlich mal im eigenen elterlichen Betrieb und damals so ganz einfaches Landwirtshaus, Gasthaus mit Hotel, habe ich alles auf Regionalität schon umgestellt. Aber da geht es mir nie drum, aus dogmatischen Gründen irgendwas umzustellen, zu sagen, okay, die Karotte schmeckt besser, weil sie neben dem Haus wächst, sondern wo kann ich den Einfluss nehmen? Also wo kann ich mit Leuten über Lebensmittel auch selbst was erfahren? Es ist für mich immer wieder spannend. Ich habe 2 kleine Töchter, die mich immer auch mit Fragen bombardieren, wo ich als Koch manchmal gar keine Antwort drauf habe. Ne?
Und wie zum Beispiel?
Ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, dass meine Tochter mich mal gefragt hat, Papa, wie macht man eigentlich Sojasauce? Und aufgrund dessen haben wir eine Manufaktur gegründet, weil wir uns danach erstmal mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist das eigentlich? Weil ich hatte keine Antwort. Ich wusste, dass das ja irgendwie fermentiert ist, und aber mit Kochi-Reifung und so habe ich überhaupt keinen Plan gehabt, und geschweige denn, wie man das macht und dass man das nicht zwangsläufig aus Asien importieren muss, sondern dass das hier auch wunderbar möglich ist, vor allem mit natürlichen Ressourcen, die wir ja haben, auch anzubauen. Und das ist für mich immer wieder spannend, dass es manche Fragen gibt, wo wir als Profis, oder ich zumindest als Profi, nicht immer die Antworten hatte, obwohl ich schon am Land aufwachs. Also ja, das ist für mich immer viel spannender, da reinzuschauen und nicht wegzuschauen.
Also, weil der Name jetzt schon 1-2 Mal aufgetaucht ist, Alexander Herrmann, vielleicht mal ganz kurz zur Verordnung. Also Verordnung, du bist Executive Chef.
Mittlerweile bin ich Geschäftsführer seit 2,5 Jahren, bin quasi für den gastronomischen Part als Geschäftsführer verantwortlich, bin jetzt seit 17 Jahren an der Seite von Alexander Herrmann, und ja, für mich ist Alexander Herrmann mein wichtigster Sparringspartner, einer, der immer wieder auch von draußen mal reinkommt und auch mit mir die Dinge bespricht, immer wunderbare Meinung hat, und einfach, er ist für mich der perfekte Mentor.
Dann bist du das, genau, entschuldige bitte. Vor allem habt ihr 2 Sterne in eurem Restaurant. Du bist nebenbei auch noch Hotelier, Mitgründer und Vorstand von Freaks to Table e.V., worüber wir natürlich auch sprechen werden. So der intellektuelle Handwerker, das liest man immer wieder über dich, präzise, visionär, aber tief verwurzelt in Franken mit einem dennoch globalen Mindset für Systemveränderungen. Das sind natürlich alles Dinge, die sich unheimlich groß anhören. Und wenn man sich das alles mal so reinpfeift, dann ist das auch wirklich groß. Ist dir eigentlich bewusst? Ich habe mir gestern eine Doku angeguckt über euer Anima Unchained. Kann ich an der Stelle wirklich unseren Zuhörenden hier empfehlen, sich das einfach mal auf YouTube reinzupfeifen. Das ist schon beeindruckend, was ihr da auf dem Stückchen Land macht.
Ja, ich glaube natürlich, mittlerweile ist es definitiv beeindruckend. Aber vor 17 Jahren, wie wir angefangen haben, war das, und ich glaube, das muss man auch immer sehen, das ist ja nicht von heute auf morgen so. Jetzt ist natürlich gerade das Brennglas so ein bisschen auf Würzberg, jeder schaut da drauf, wie wir es machen. Natürlich vor allem auch durch das Kochbuch, wo auch ein bisschen die Szene mitbekommen hat, was wir in Würzberg machen. Aber dieser Weg ist 17 Jahre alt und wir sind ihn gegangen, um zu sagen, wir haben eine Position geschaffen bei uns im Unternehmen, das ist der liebe Yoshi als Food Scout.
Den habe ich eben noch auf dem Foto neben Söder gesehen, in der Sekunde. Zusammen mit Alex.
Ja, genau. Also die beiden, also vor allem Yoshi, ist einfach so der neugierigste Mensch und der fährt eben zu den Landwirten hin und schaut dann Lebensmittel weiterzuentwickeln. Also es geht nie um den Einkauf per se regional, sondern es geht immer um die Entwicklung, die richtigen Leute zusammenzubringen, Experten, die Universitäten hier vor Ort immer wieder mit in den Prozess zu nehmen, um die Lebensmittel weiterzuentwickeln.
Wie entwickle ich denn Lebensmittel weiter? Also nehmen wir mal ein Lebensmittel, was wir kennen und also, wie man das weiterentwickelt.
Genau, wir haben jetzt einfachstes Beispiel, vielleicht eine Schweinerasse, wo wir gesagt haben, okay, was ist denn das perfekte Schwein? Ne? Diese Frage wird natürlich immer wieder gestellt, was ist perfekt? Und für mich ist diese Frage eigentlich Quatsch, weil ich muss mal sagen, für was ist es perfekt. Also mit Apfelsorten ist es gut zu erzählen, was ist die perfekte Apfelsorte? Da muss ich immer fragen, für was? Weil der Schnapsbrenner wird was anders sagen, wie vielleicht der jetzt den Apfel roh isst oder der Koch, den einkocht. Also da jede Apfelsorte hat einfach seine Expertise, jede Apfelsorte hat seine Merkmale, wo ich sage, dafür ist es perfekt. Aber ich muss den Kontext weiterbringen, wie nur, was ist sehr gut. Und so haben wir auch eine Schweinerasse für uns entwickelt, wo wir gesagt haben, wir möchten die perfekte Schweinerasse. Und da geht es nicht nur um, das war für uns so, also für mich so wahnsinnig spannend, allein nicht zu sagen, okay, wir brauchen diese Fleischsorte, also züchten wir diese Schweinerasse, sondern vielleicht ist es auch eine Kreuzung aus verschiedenen Schweinerassen. Und dann beginnt's ja, dass es total wichtig ist, nicht was ist Mutter und was ist Vater. Das ist nämlich total entscheidend, weil das eine Tier hat vielleicht das bessere Mutterverhalten, das andere hat das bessere Gen zum Weitergeben. Also das ist total wichtig, dass man da sich extrem damit auseinandersetzt. Und da braucht's die Forschungseinrichtungen, dafür braucht's aber auch die Expertise des Landwirts und natürlich auch die Expertise des Kochs, der einfach sagt, ich will am Ende für uns das perfekte Fleisch, Geschmack, Fett, Fleischverhältnis und so weiter und so fort. Also überall können wir Einfluss nehmen. Dann geht's natürlich über die Schlachtung, dann geht's über die Reifung und natürlich geht's dann nochmal um den perfekten Verarbeitungsprozess. Also man hat sehr, sehr viele Stellschrauben, wo man drehen kann und vorab natürlich auch das Futter. Und das war für uns sehr spannend, dass wir irgendwann gesagt haben, für uns, fürs gebratene Fleisch ist die perfekte Schweinerasse mittlerweile das fränkische Haselnussschwein, ein Duroc Iberico oder eine Duroc schwäbisch-hellische Kreuzung und die werden mit fränkischen Haselnüssen gefüttert. Dadurch haben die wahnsinnig viel wohlschmeckendes Fett, das durch diese natürlich Haselnüsse einfach unfassbare Aromatik und unfassbare Tiefe in dem Geschmack und natürlich in der Konsistenz bringt. Und das sind so Entwicklungen, die wir hier vorantreiben. Also es geht nie darum zu sagen, okay, wir kaufen das jetzt einfach und dann reifen wir das, und sondern wir schauen wirklich überall jede Stellschraube, wo können wir Einfluss nehmen, wie können wir Entwicklung leisten und wie kriegen wir das dann am Ende auch in diesen Projekten gemeinsam hin, dass wir alles verarbeiten. Und das ist so ein symbolisches Beispiel von, wie arbeiten wir und eben nicht nur regionaler Einkauf.
Das hört sich nach einem Fulltime-Job an, aber das ist, wenn überhaupt, nur ein Viertel von dem, was du sozusagen alles an Expertise und an Machenschaften mit dir bringst. Aber ich kann mir vorstellen, das muss doch unheimlich viel Spaß machen, Dinge herauszufinden und dann auch noch mit dem allerbesten Hintergrund und den allerbesten Absichten, bis sie dann perfekt auf dem Teller beziehungsweise dort landen, wo sie hin sollen, oder? Das wird Riesenspaß machen.
Das macht Riesenspaß. Das ist für mich natürlich, da bin ich wie ein kleines Kind, neugierig, immer wieder Neues entdecken. Mhm. Und man hat immer das Gefühl, so wenn du in einen nächsten Raum kommst, dann bist du irgendwie angekommen. Das ist immer das Gefühl. Aber wenn du da diesen Schritt machst, entdeckst du einen neuen Raum, der nochmal viel größer ist. Und ja, dafür haben wir eigene Forschungsabteilung. Ne? Das Food Lab Anima ist quasi unsere vorgeschaltete Forschungseinrichtung, die diese Lebensmittel entwickeln und haltbar machen. Das ist der erste Prozess. Das heißt, da habe ich vor allem die Momente, wenn wir gemeinsam drüber reden, Entwicklungen auch anstarten. Aber die Umsetzung, das ist das ganze Team um Yoshi, das sind 4 Leute, die quasi nichts anders machen, wie Lebensmittel entwickeln und haltbar machen. Und das ist bei uns der erste kreative Prozess, der Anima-Prozess. Anima bedeutet Seele und das ist immer die Seele unserer Gerichte. Im zweiten kreativen Prozess gehe ich mit dem Aura-Küchenteam hin und sage, wir werden eingeladen ins Food Lab, dann steht ein riesengedeckter Tisch voller Lebensmittel, was die uns haltbar und eingelegt haben. Und da hat man keine Vorstellung, wie sowas schmecken kann. Wirklich, das kann man auf einen Zettel schreiben, aber man hat keine Vorstellung. Mhm. Und wenn man das dann probiert, kriegt man eine Idee, wie man das gemeinsam in Gerichte schreiben könnte. Und das mache ich dann mit Alexander Herrmann. Wir schreiben eine Idee, was zusammenpasst und dann entwickle ich mit den Köchen und Köchinnen im Team quasi diese Gerichte. Und wenn wir fertig sind mit dem Gericht und sagen, jetzt ist es für uns perfekt, dann laden wir Alexander Herrmann ins Restaurant ein und kochen ihm all diese Gerichte in einer Linie, also quasi ein ganzes Menü. Und er hat dann nochmal den Blick von außen, das ist immer ganz cool, weil wenn man so lange dran entwickelt, wird man irgendwann so ein bisschen blind oder hat die Scheuklappen auf, weil es natürlich sein eigenes Ding ist. Und deswegen ist immer ganz cool, nochmal Meinung von außen zu hören. Und ja, das ist eigentlich, was Alexander Herrmann auch perfekt kann, eben auch Dinge zu benennen. Also der hat da, ja, er ist einfach der perfekte Taste-Coach, das muss man einfach sagen. Und das kommt da für uns immer zur Geltung. Und ja, und dann haben wir diese Gerichte, dann kochen wir das fürs ganze Team und für unsere Sommeliers. Und so kann jeder oder muss jeder im Team auch das ganze Menü einmal gegessen haben, dass man Vorstellung kriegt von Mengen, von Proportionen, von Zusammenstellungen, von Wein und Getränk oder eben auch alkoholfreien Getränk, was wir alles im Lab selbst machen. Also das ist schon wirklich wahnsinnig schön. Und ich freue mich so sehr, dass wir so individuell auf uns zugeschnitten arbeiten können, weil wir eben nichts zu kaufen von den ganzen Sachen.
Grenzenlose Heimat ist da, glaube ich, so das Wort, was über allem dann steht, wenn man das zusammenfasst, worüber du gerade hier gesprochen hast, Tobi. Hermanns-Posthotel, das ist die Homepage, auf die, wir packen es auf alle Fälle in die Shownotes, auf die ihr wirklich mal gehen könnt, um euch nochmal on Detail reinzuziehen, worüber Tobi gerade hier gesprochen und vor allem, wofür Tobi brennt. Es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Du bist jemand, für den Wissen kein Privileg nur für Gourmet-Gäste ist, sondern du kämpfst dafür, Ernährungsbildung quasi für jeder Mann und jeder Frau zugänglich zu machen, ohne Dogmen, aber immer mit dem allerhöchsten Anspruch. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt, Tobi, mal darüber mit dir zu sprechen, damit ich verstehe, warum ein Zwei-Sterne-Koch A, zum Vereinsgründer wird und wie man den Impact vom Acker bis zum Teller steuert und warum wir letzten Endes Freaks brauchen, um die Ernährung der Zukunft zu sichern. Und das ist eigentlich so das Thema, worum es gehen soll, Freaks to Table. Das ist mein heutiger Fokus heute zusammen mit dir. Du bist Zwei-Sterne-Koch und hast eigentlich genug zu tun, sollte man meinen. Ganz blöd gefragt, warum musst du in dieser Position auch noch einen Verein wie Freaks to Table gründen? Was hat dir gefehlt im System?
Ja, was fehlt mir? Ich glaube, es geht hier um Verantwortung. Also ich glaube, wir sollten uns alle auch ein Stück weit natürlich, sind wir so ein bisschen der Leuchtturm vielleicht auch, der Gastroszene mit den Sterne-Restaurants und haben aber auch, finde ich, einen Bildungsauftrag. Also wir können uns immer nur beschweren, warum irgendwelche Dinge nicht laufen und warum wir vielleicht auch überall auf der Welt einkaufen, aber nur nicht bei uns zu Hause, dass vielleicht auch junge Talente das gar nicht mehr machen. Aber ich glaube, diesen Auftrag haben wir schon und das ist für mich auch eine Verantwortung, der ich mich stellen möchte und nicht, wie gesagt, ich bin keiner, der gern wegschaut, sondern ich möchte dahin gehen, um was zu verändern. Ich möchte Leute auch die Chance geben, da von dem Wissen, was wir aufgebaut haben, zu partizipieren. Ich finde das ja, jeder soll seinen eigenen Weg finden und jeder soll das so machen und interpretieren, wie er das möchte. Aber ich glaube, dieses Wissen, was wir aufgebaut haben, wäre viel zu schade. Zum einen natürlich fürs Team viel zu schade, weil allein wenn wir das teilen, haben wir immer wieder den Anspruch, natürlich auch das nächste Level zu erreichen. Das heißt, wir geben uns damit schon auch das Game zu sagen, bleibt nicht stehen, sondern macht weiter, weiter, weiter. Und zum anderen aber auch dieses Wissen, was wir aufgebaut haben, diese Lebensmittel, die wir aufgebaut haben, sind irgendwann auch zu viel für unser Restaurant. Das heißt, ich möchte das auch teilen und ich möchte dieses Lebensmittelhandwerk, egal ob das der Bäcker, der Metzger, aber auch der Winzer oder eben auch der Gemüseanbauer ist, wo wir sagen, das ist so große Wertschätzung. Und da geht's nicht um finanzielle Dinge, sondern diese Arbeit, die dahinter steckt, wie viel Liebe und Leidenschaft auch in Lebensmittel gesteckt werden kann, um Geschmack zu entwickeln, nicht nur um Ertrag zu entwickeln. Und das finde ich total wichtig aufzuklären. Und ich sage das immer so ein bisschen, was ist was für Erwachsene? Einfach auch Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn ich das verstehe, werde ich automatisch, glaube ich, viel mehr dieser Szene folgen und gewisse Dinge hinterfragen, weil es einfach total schön ist. Also ich bin keiner, der mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft, sondern eigentlich eher die schöne Seite dieser Lebensmittel zeigen möchte.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Liebe Herdakrobaten, Messermaestros, Service-Ninjas und alle, die mehr Meersalz im Blut haben als in der Brühe. Gleich zu Beginn dieser Werbung präsentiere schon mal den Beifang des Jahres. Die ersten 20 Neukunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von 100 Euro. Ein kurzer Disclaimer on top. Das hier wird eine Business-to-Business-Werbung, also B2B. B2C, die Consumer, ihr dürft natürlich bleiben, aber ihr seid jetzt offiziell die Leute an der Bar. Ihr nippt am Wasser, ihr tut wissend und nickt bei so Worten wie Sous-Vide. Wir merken nichts. Also, jetzt reden wir über einen Partner, ohne den Gastronomie wäre wie Fisch ohne Wasser, Küche ohne Pass oder ich ohne Flachwitz, also undenkbar. Es geht um das Frische Paradies. Seit über 150 Jahren ist das Frische Paradies der sichere Hafen der Profiküche. Wenn Kulinarik ein Ozean wäre, Freunde, dann wäre das Frische Paradies kein Kanu, sondern ein riesengroßer Tanker. Mit Sternecrew, Fernglas und natürlich Butter an Bord. Und nein, das Frische Paradies ist kein Lieferant, das ist ein kulinarischer Hotspot, ein Ort, an dem Ideen sprudeln wie Champagner auf einer Küchenparty, nur ohne den Kater am nächsten Morgen. Vor allem bei Fisch, Meer und Meeresfrüchten reden wir hier nicht über Planschbeckenqualität, sondern über offene See. Große Wellen, große Küche, große Liebe zum Produkt. Hier trifft sich die Branche, hier wird diskutiert, gelernt, probiert und hier wird der Nachwuchs gefördert. Rückenwind statt Gegenwind, Segel statt Sturm. Und das Beste, das Frische Paradies kann beides. Für Profis, ein starkes Partnerprogramm und für die Leute an der Bar, die gerade ihr Wasser nippen, die privaten Genießer, die Genusskarte, ganz ohne Gewerbeschein. Übersetzt heißt das, Profis kochen, Genießer genießen, alle sind happy. Und jetzt komme ich zum Filetstück für euch Gastronomen. Wenn ihr noch kein Kunde seid, gibt es 10% Rabatt. Und zwar auf eure Erstbestellung. Kein Haken, kein Hai, nur ein guter Deal. Und so geht's. Ihr schreibt eine Mail an neukunde@frischeparadies.de. In den Betreff kommen die Worte Studio Gastro. Und dann packt ihr eure Kontaktdaten und den Gewerbeschein mit rein. Zack, willkommen an Bord. Und jetzt nochmal zum Beifang des Jahres. Die ersten 20 Kunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von um die 100 Euro. Also ich sag mal so, wenn das kein Fang des Tages ist, ist die Nordsee ein Kinderpool. Und kurz und ehrlich, wer Qualität will, Inspiration braucht und einen echten Partner statt Paketdienst sucht, der landet beim Frische Paradies. Also Segel setzen, Mail schicken, Anker lichten. Das Frische Paradies sorgt nicht nur für Genusskompetenz, sondern im Idealfall auch für richtig glückliche Augen. Und ich gehe zurück an den Pass, bevor mir der Fisch wegläuft.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ich habe immer gedacht, bis vor kurzem, Freaks to Table, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Wording zu tun, das ist die Party nach der Party, wo Köche und Köchinnen komplett durchdrehen, ob das jetzt auf der Internorga ist oder ob das bei Rolling Pin ist, man bekommt mit auf diesen Veranstaltungen, dass eure Bändchen für die Party von Freaks to Table hoch gehandelt werden und unter der Theke über die Ärmel und die Arme geschoben werden, damit man ja auf diese Veranstaltung kommt, bis ich irgendwann in einem langen Telefonat mit dir vor ein paar Monaten wirklich mal tief reingeguckt habe oder reingucken durfte, was Freaks to Table ist. Warum denn dann der Name Freaks? Also ist das eine bewusste Provokation gegen die oft etwas steifen Gastronomieverbände oder ist das
was? Nein, also ich glaube tatsächlich, wenn man sich den Begriff Freaks mal anschaut, per Definition ist es ja Leute, die was besonders für eine Sache brennen. Und ich glaube, wenn man diese Idee hernimmt, dann sind es alles Lebensmittelproduzenten und Gastronomen, die besonders für eine Sache brennen. Und ich glaube, das ist schon per Definition the Freak. Und ich glaube, das passt auf jeden Einzelnen. Ich war jetzt gerade an dieser Tagung. Jeder brennt für diese Sache, die er macht und geht natürlich auch jeden unbequemen Weg, um eben outstanding zu sein, um das so gut wie möglich zu machen. Und ich sage immer, wer diese blaue Freaks-Plakette trägt, der wurde geprüft nach sämtlichen Kriterien, inklusive aber auch menschlichen Werten. Und wer diese blaue Plakette trägt, da kann man einfach wissen als Konsument, und das ist uns wichtig, dass wir eben auch Konsumenten auf diese Reise mitnehmen, die meinen es ernst. Die blaue Plakette, die meinen es ernst, die machen Lebensmittel, die man und Gastronomie, die einfach auch Haltung haben und gestärkt aus dieser Sache rausgehen wollen, weil sie zeigen, gute Lebensmittel hat vor allem mit Wertschätzung und Liebe zu tun. Und dieses Wissen wollen wir teilen, aber auch natürlich erhalten.
Das heißt, der Konsument, die Konsumentin kennt Freaks to Table und weiß, was dahinter steckt? Oder ist es trotzdem so ein bisschen Inner Circle-Ding?
Naja, also ich glaube, wie es halt so ist, diese Bewegung ist jetzt 3 Jahre alt, ne? Wenn man denkt, wie schnell kann ein Verein wachsen, der natürlich immer finanziell auch, also da geht es ja nicht drum, dass man wie wir Firma arbeitet, sondern ein Verein, wir haben einen Bildungsauftrag und ja, wir haben Manufakturen, die das natürlich überall zeigen. Ich glaube, auf jede Messe, wo man mittlerweile geht, weiß man, das Interessanteste ist diese blaue Freaks Area, weil da einfach ein...
Stimmt.
Ja, es ist überall, man sieht, dieses Hinterzimmer ist immer gefüllt mit den wichtigsten Leuten und diese Partys natürlich, wie du sagst, sind wirklich hoch im Kurs, weil es eben auch no bullshit ist. Also es geht immer uns darum zu zeigen, was bedeuten gute Lebensmittel und diesen Bildungsauftrag, diese Bühnentalks, immer wieder diese Masterclasses, alles was wir machen, zahlt darauf ein. Und natürlich haben wir dafür ja auch noch ein Format und das werden wir sukzessive viel stärker ausbauen. Bisher ist es nur in Würzburg zu Tisch und es ist ein Food- und Wissensfestival. Und wenn man denkt, unser Ort hat 2000 Einwohner und letztes Jahr waren 17.500 Menschen in Würzburg. Über 100 freie Workshops, um den Menschen da draußen einfach mal die Gelegenheit auch zu geben, ganz unterschwellig sich zu informieren, vom Winzer, vom Sommelier, vom Lebensmittelproduzenten auch sich mal die Dinge erklären zu lassen. Workshops, Masterclasses, Kinderkochkurse von Sterneköchen, Backkurse, Exkursionen in die Natur, was kann ich essen? Ich kann Tafelschokolade vom Bean to Bar machen, über 25 Sterne. Ja, tatsächlich so. Und die Leute, dieses Festival ist einfach so ein unfassbarer Vibe auch für die Region, für die Menschen, die da sind. Und mittlerweile kommen die wichtigsten Einkäufer aller großen Firmen hierher, weil sie sehen, was ist der Puls der Zeit. Und dafür bin ich ganz froh, auch in der Region, was sich durch dieses Festival entwickelt hat, dass viele dieser guten und ernsten Supermarktketten sich das wirklich auf die Fahne geschrieben haben, angebaut haben, Regionalität mehr in den Fokus genommen haben und wirklich sich da ganz intensiv damit beschäftigen. Also auch die Bevölkerung hier hat sich wahnsinnig dadurch weiterentwickelt und nicht nur wegen uns und nicht nur wegen Freaks to Table, aber ich glaube, wir haben einen großen Anschub gegeben und ja, wir haben hier in der Region natürlich viele Freaks to Table Läden, auch Restaurants und dadurch wird diese Community immer größer und jetzt werden wir verschiedene Formate, das haben wir jetzt auch besprochen und wie gesagt, wir wollen da ja noch viel weiter aufklären und viel mehr eben auch die Schönheit herauskehren und da ja, dauert aber halt auch ein bisschen, also geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dieser Verein ist in kürzester Zeit schon sehr groß gewachsen, aber ich glaube, dieses B2C-Geschäft und dieses da draußen zu influenzen, das wird kommen, aber ich glaube, es ist nicht mehr aufzuhalten.
Das glaube ich auch. Und vor allem, ich glaube, man darf das auch hoffen. Es hört sich so zwischen den Zeilen hört sich das alles so ein bisschen nach Befreiung vom Luxusdiktat an. Also, dass ihr so ein bisschen ein Augenmerk darauf werft, dass eine Karotte aus der Nachbarschaft durchaus mehr Luxus sein kann als die vorhin schon angesprochene Jakobsmuschel, vorausgesetzt, man behandelt die Karotte richtig. Verstehe ich das korrekt?
Ja, absolut. Und eben halt auch nicht nur, also einfach mal weiterzudenken, was kann ich aus Karotte vielleicht auch noch machen und welche Techniken der ganzen Welt, deswegen ja auch grenzenlose Heimat bei uns. Wir schauen uns ja nicht nur an, welche Karotte hier wächst, sondern welche Techniken haben wir, die zu veredeln? Und da schauen wir uns auf der ganzen Welt um und auch, wie wir Lebensmittel haltbar machen. Da gibt's Techniken. Wir schauen eben nicht nur, wie hat sie Oma bei uns im Frankenwald immer gemacht, sondern wie macht sie Oma vielleicht auch in Asien, in Afrika, in Amerika, keine Ahnung. Und diese Idee, die werden wir immer weiter fokussieren, weil ich glaube, damit wird es echt spannend, was da alles draus passieren kann. Also, da geht es gar nicht darum, eine Karotte so zu verändern, dass sie nicht mehr nach Karotte schmeckt. Das ist überhaupt nicht. Aber welches Genre wir aufmachen können über Karotte, dass es eben nicht nur gekocht und gedämpft und gebraten möglich ist oder vielleicht auch noch als Rohkost, sondern wir haben eine unfassbare Möglichkeit, Gemüse, Lebensmittel allgemein. Und da geht es auch nicht nur darum, über Gemüse zu reden und Obst, sondern tatsächlich auch Fleisch und Fisch einfach nochmal in einem völlig anderen Kontext zu zeigen und eine unfassbare Vielfalt. Also Regionalität muss ja keine Einschränkung sein.
Aber wie schafft ihr das, diese Ehrlichkeit und Bodenhaftung? Also das strotzt ja nur vor Ehrlichkeit und Bodenhaftung, was du gerade hier alles erzählst. Auf der einen Seite mit dem, ja, es ist ja dann trotzdem die Sterne und dem TV-Ruhm, nicht zuletzt bei Alexander Herrmann und dann auch das Hotel. Also ihr habt dort Power Sleeping Rooms, also ganz spezielle Matratzen, also auch Luxus pur. Wie schafft ihr das so miteinander zu verweben, dass es sich nicht nur ehrlich anhört, sondern am Ende das auch ist? Also es sind ja eigentlich zwei Welten, die konträrer nicht sein könnte, aber die ihr irgendwie versucht, auf Augenhöhe begegnen zu lassen. Also ist das so ein bisschen das Geheimnis eures Erfolges, dass ihr eben das eine mit dem anderen verbindet oder wollt ihr diese Welten trennen?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, wie ich vor 17 Jahren hier angefangen habe, war natürlich auch die Frage, ne, am Tegernsee, da bist du halt auch mal und dann suchst du dir das nächstbeste Restaurant oder in einer Großstadt oder in einer Stadt allgemein, bist du halt und sagst, okay, wenn ich jetzt in Berlin bin, wo gehe ich essen so? Und wir waren hier schon immer die Destination selbst. Also nach Würzburg kommst du nur wegen dem Restaurant. Unser Hotel ist wunderschön, vor allem auch, also wunderschön, es ist einfach ein sehr altes Traditionshaus, wo man, denke ich, alles gemacht hat, dass es schön ist. Und mit diesen Power Sleeping Rooms natürlich wirklich ein Schlafsystem geschaffen hat, das outstanding ist. Aber am Ende kommen 95% der Gäste wegen der Kulinarik. Wegen dem Team, das glaube ich schon. Also die Menschen hier sind echt sehr besonders. Und wir haben da für uns aber halt einfach die Sache geschaffen. Warum, wenn ich hierher komme, muss ich doch das zeigen, was ich nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in München bekomme und muss unser Terroir zeigen. Ist ja auch so, wir schenken ja nur fränkische Weine aus und zeigen auch hier eine unfassbare Vielfalt, eine Entwicklung, wo unsere Sommeliers eben direkt mit den Winzern auch arbeiten und nicht nur sagen, okay, was habt ihr, okay, das kaufen wir, sondern da gibt's auch Entwicklungen und immer wieder auch gemeinsamer Austausch. Und uns geht's nie drum, irgendwie nur zu zeigen, was wir hier in der Region haben, sondern gemeinsam zu entwickeln und dadurch eine Region auch weiterzuentwickeln und natürlich einen Stolz auch in die Region zu bringen, zu sagen, hey, wow, sowas gibt's nur bei uns und da sind wir echt stolz drauf. Und ja, ich meine, die New York Times hat letztes Jahr ja die 10 reisewertesten kulinarischen Städte Europas ausgezeichnet und als einzig deutsche Stadt war Nürnberg dabei, ne?
Ja.
Und das sieht man natürlich klar, rund um Nürnberg passiert sehr viel, weil wir eben eine sehr individuelle kleine Landwirtschaft haben, also keine Monokulturen. Und ich glaube, alle derzeit oder die meisten zusammen auf einen Punkt gebrachten Restaurants, die Regionalität kochen, sind natürlich hier rund um Nürnberg, wo wir uns ja auch noch dazu zählen. Und dieses Jahr gab es 80 Sachen, die man, also hat die New York Times auch ausgezeichnet, was man 26 erleben muss. Und da wurde Bayreuth ausgezeichnet. Und das, ja, wir haben dieses Jahr sehr viel in, oder letztes Jahr sehr viel in New York gekocht, haben unser Buch dort vorgestellt und zeigen natürlich auch diese unfassbare Lebensmittelqualität, die hier herrscht und eben in so verschiedenen Ideen, egal ob es das Brauhaus ist oder ob es eben das Fine Dining ist. Und am Ende ist Qualität nicht allein Sterne, sondern eben auch Qualität an Lebensmittel, an Mitarbeitenden und natürlich auch in Handwerk vor allem.
Also zusammengefasst, ihr habt ja diesen Leitsatz, dass ihr nicht das Beste aus der Welt sucht, sondern ihr macht das Beste aus dem, was ihr habt. Ist genau das, was du gerade erzählst.
Genau.
Oder ihr gebt das Beste aus, was ihr eben vor Ort gerade geben könnt, wie zum Beispiel ausschließlich fränkischen Wein. Das mit Nürnberg, das ist tatsächlich ja ein Ding. Also man kommt in der Kulinarik rund um Gastronomie und immer mehr auch Hotellerie, kommt man gar nicht mehr an der Region so richtig vorbei, wenn man von sich behauptet, sich für diese Branche zu interessieren. Wie schafft man es denn, mich dorthin reisen zu lassen als Interessierten oder Interessierte, wenn ich eigentlich doch eher Berlin, München, Hamburg und Co. auf der Karte habe? Also was kann der letzte Impuls sein, um zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt das verlängerte Wochenende über Pfingsten in der Region rund um Franken?
Ja, ich glaube halt einfach, diese Individualität der Gastronomie ist hier sehr spannend, dass man eben nicht dieselben Lebensmittel wie in, ich würde sagen, 90% der deutschen Restaurants findet, diese, wie du auch beschrieben hast, sogenannten Luxuslebensmittel, sondern dass wir halt einfach sagen, wir schauen, was wir haben und schauen, dass eben nicht zu vergleichen, ist eine Karotte besser wie eine Jakobsmuschel, der Vergleich hinkt ja, also ich glaube...
Ja, aber das sagt ja Billy Wagner auch. Und der ist in Berlin.
Ja, aber ich glaube, wir haben halt hier auch die wunderschöne Geschichte, dass wir uns halt hier über Jahre hinweg genau dahin entwickelt haben. Also quasi, das nicht irgendwie jetzt Trend ist, wo wir folgen, sondern wir haben Landwirte, die das Jahre hinweg aufgebaut haben. Wir haben Küchenchefs, die das Jahre hinweg aufgebaut haben, natürlich ein unfassbares Portfolio, natürlich unfassbare Lagerkapazitäten, wo wir Eingelegtes haben, egal wir, das Etz, das Essigbrätlein, alles wunderbare Restaurants da zu nennen. Und natürlich haben wir auch die Produzenten, die man besichtigen kann. Also das ist ja so fast ein bisschen das Südtirol von Deutschland.
Alina Meissner-Bibraut ist auch in der Ecke, ne? Und
ja, Alina ist nicht so weit entfernt, aber am Ende ist es hier schon immer alles, es ist nicht so weit entfernt, aber am Ende schon immer auch ein bisschen Distanz.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, auch das ist natürlich eine neue Farbe, neuer Geschmack, der in die Region reingebracht wird. Durch die zwei Restaurants von Alina, ich glaube einmal ein Bistro, einmal ein Sterne-Restaurant, ein Hotel, wenn ich mich recht entsinne, ist jetzt auch in der Mache. Also ja. Dementsprechend ist es die Reise wert. Was es aber wirklich auch die Reise wert ist, ist einfach mal auf die Homepage von Freaks to Table zu surfen, um sich wirklich mal mit diesem System und dem Impact, der dort transportiert wird, auseinanderzusetzen. Und genau so ein Impact wollt ihr bleibend hinterlassen. Kannst du oder wie messt ihr den Erfolg jenseits von Mitgliederzahlen bei Freaks to Table? Also geht's da um gerettete Acker oder um umgeschulte Köche und Köchinnen? Oder woran merkst du, geil, das Freaks to Table Ding ist jetzt nicht nur als die Party schlechthin wahrgenommen?
Also ich merke das einfach an Leuten, die sich engagieren, ne? Mhm. Und da merkt man einfach, wie viele Leute da Bock drauf haben, um zu sagen, ich will da Teil davon sein. Und das ist, glaube ich, der messbarste Erfolg, den wir haben können. Und dass wir überall mit diesem Thema auch offene Türen einrennen. Aber bei mir gibt es ein Zitat in meinem Leben, das mich immer prägt. Und das ist nicht das Ergebnis macht die Qualität, sondern die Qualität das Ergebnis. Und das ist einfach für mich ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, ich rede ungern von Zielen, sondern ich versuche einfach alles, was wir zu haben, in bester Form zu denken. Und dann sage ich immer, wird fast zwangsläufig ein perfektes Ergebnis daraus. Aber deswegen, wir haben keine Ziele von, was wollen wir erreichen, wie viele Menschen müssen auf Instagram folgen und wie viele Mitglieder müssen da neu beantragt werden, sondern man hat da ja ein Gefühl, wie attraktiv ist der Verein, wie sehr engagieren sich die Mitglieder, wie viel nach außen wird sichtbar und wie viele tolle Menschen sich auch engagieren. Du hast ja auch gesagt, hey, Tobi, wie kann ich helfen? Ich würde gern. Und genau das zeigt uns ja, dass wir ein attraktiver Verein sind, wo wir am Ende alle dasselbe Herzblut haben, eben auch Themen in die Welt nach draußen zu tragen und das gar nicht messbar, sondern ich wünsche mir einfach, dass wenn Freaks to Table in 5 bis 10 Jahren, dass einfach viel mehr Leute wieder an den Esstischen so ein bisschen mehr Freude haben und eben auch Lebensmittel schätzen. Und dafür haben wir einen hohen Auftrag. Und ich glaube, das kann man nicht 1:1 messen, aber man spürt schon, dass es überall auch die richtige Bewegung gibt. Und da sind wir natürlich froh, dass es so Leute auch wie ein Alexander Herrmann gibt, die dieses Thema immer wieder auch nach draußen gerne erzählen, gerne auch Teil dieser Bewegung sind. Und natürlich, aber am Ende sind es nicht nur die 2 Großen, sondern vor allem die vielen, vielen Kleinen, die jeden Tag dafür arbeiten, die Manufakturen, die es ernst meinen, diese vielen Schulprojekte. Also da ist einfach so unfassbar viel, was da passiert.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, bei aller Romantik, die du da jetzt so ein bisschen mit rüberbringst, würde es euch nicht stören, wenn es neben dieser wirklich intrinsisch gemeinten Art und Weise auch die Sexiness erfährt, dass es eben auf Instagram öfters gesehen, geteilt und besprochen wird. Das bedeutet, wer sich für Freaks to Table interessiert, der könnte, was müsste er oder sie denn machen, um Teil der Bewegung, aktiver Teil der Bewegung zu werden?
Also natürlich kann man, es gibt eigentlich verschiedene Mitgliedschaften. Zum einen kann man als Manufaktur, wenn man das ernst meint, sich da bewerben und sagen, schau mal, ich entspreche all diesen Regularien. Da gibt es so einen Katalog auf der Seite, wo man sich dann quasi anmelden kann. Und dann wird man aber geprüft. Also das heißt quasi, da kommen verschiedene Freaks to Table Mitglieder auf den Hof und schauen sich das an.
Die Freaks und müssen sich erstmal prüfen.
Das ist ein schöner Gedanke. Tatsächlich. Also es ist so, man kann nicht einfach nur Teil dieser Bewegung werden und sagen, ich finde es cool und ich spanne mich da jetzt vor dem Kahn, weil die Bewegung ganz cool ist, sondern alle, die dabei sind, sind nach einem Statutenkatalog geprüft. Das ist schon mal der Unterschied zu vielen, vielen anderen Vereinen. Zum anderen kann man sich natürlich als gastronomischer Betrieb genauso bewerben. Auch da wird man geprüft. Es kommen Kollegen ins Haus und schauen sich das Ganze an. Und dann geht's aber auch die Möglichkeit, ein Fördermitglied zu sein. So, das heißt quasi, man hat die Chance, einfach zu sagen, ich möchte wissen, was in dieser Bewegung passiert. Da gibt's dann einen Newsletter. Und man wird eben Teil dieser Bewegung, indem man auch dann bei zu Tisch nochmal präferiert eingeladen wird. Und das ist Fördermitgliedschaft. Das kann jeder werden. Das kostet 150 Euro im Jahr. Und wenn man sich dann über dieses Maß hinaus auch in den Verein engagieren will, dann hat man die Chance, wenn man da viel auch für den Verein tut, dass der Verein auch Fördermitglieder dann zu stimmberechtigten Mitgliedern macht, indem er sie als Botschafter auszeichnet. Das heißt quasi, das machen wir aber immer erst so ein bisschen, erst tu was für den Verein, weil es gibt natürlich immer viele, die reden davon. Und wenn sie es dann tun, dann werden sie als Botschafter ausgezeichnet und ab dann sind sie stimmberechtigtes Mitglied und natürlich im Inner Circle ganz tief drin. So, und das ist aber immer nur für ein Jahr. Das heißt quasi, weil wenn dann, es gibt ja viele, die starten immer fulminant und nach einem Jahr haben es keinen Bock mehr. Das heißt quasi, es muss jedes Jahr wieder bestätigt werden und dann bist du voller Teil von Freaks to Table. Und das sind natürlich Leute wie du, sehr viele Influencer, die sich da stark machen. Aber auch sehr viele Leute, die einfach aus großen Firmen kommen und ihr Know-how damit reintragen, beziehungsweise ihre Kontakte. Und wenn ich denke, dieser Verein, vor 3 Jahren haben wir den gegründet, so wirklich mit 13 Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt was verändern. Und mittlerweile haben wir 3 Festangestellte, die diesen Verein leiten. Und alles andere drumherum passiert aber im Ehrenamt. Das ist mir total wichtig, dass wir keine Agenturen haben, die das steuern, sondern dass wir einfach Leute haben, die es ernst meinen und eben nicht eine Firma, die sagt, okay, ja, wir machen jetzt unser Marketingkonstrukt da draus und das machen wir schon und wir bringen das nach vorne, sondern ich will einfach Leute, die dafür brennen und das ist auf sehr vielen Schultern verteilt und wir als Vorstand schauen halt in jede Richtung so ein bisschen mit rein, geben diesen Polarstern so ein bisschen vor, wo wir nachlaufen und ja, und da wächst und wächst und wächst die Community und die Leute da draußen werten und werten mehr davon mitkriegen, da bin ich mir ganz sicher.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Der Vollständigkeit halber ist der Vorstand mit dir zur Hälfte besetzt. Die andere Hälfte ist Patrick von Vacano. Welche Rolle ist er in diesem Konstrukt, in dem Gefüge? Was unterscheidet euch?
Ja, Patrick ist ja, wie soll man sagen, als Manufaktur natürlich vor allem einer, der Nachhaltigkeit schon lange gelebt hat, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben. Das muss man einfach sagen. Patrick für mich mit seinen Original Beans Schokolade ist einfach der unbequemste Denker, den ich je kennengelernt habe. Und das meine ich im positivsten Sinne. Der stellt sich Fragen, die andere längst abtun würden, wie Quatsch. Er hat für mich auch keine Schokoladenfirma, sondern tatsächlich eine Umweltschutzorganisation, die zufällig Schokolade produziert. So, so sage ich immer. Aber Original Beans, was die auf der Welt bewegen und was die an indigenen Völker stützen und aber auch für Menschenrechte tun und so weiter und so fort, das ist unfassbar krass, welche Verantwortung er übernimmt. Und er ist so ein bisschen natürlich immer die Sicht der Manufakturen, ich bin ein bisschen die Sicht der Chefs und wir haben uns das ganz klar aufgeteilt. Ich glaube, bei uns ist same, same, but different. Ich glaube, das ist, passt da ganz gut, weil wir haben dieselbe Leidenschaft, dieselbe ja, Begeisterung, aber auch niemals aufgeben, aber jeder auch ein Stück weit auf seine Art und Weise. Ich glaube, das ist wie in einem guten Football-Team, hat er einfach Aufgaben, vielleicht vieles auch einzureißen, viele Meter zu gehen. Und ich bin dann immer für diesen entscheidenden Pass auch zuständig, wo wir sagen, okay, wann machen wir was? Wer redet jetzt über wen, mit wem und so. Also wir haben da einfach super Aufteilung, ohne dass wir das so auf dem Papier machen, sondern bei uns ist ganz natürlich gegeben. Wir brauchen uns einander und wir wissen, einer ohne den anderen würde das nie funktionieren.
Das Ganze hört sich teilweise wirklich zu schön an, um wahr zu sein. Gibt's bei euch im Verein, in diesem e.V., in den ganzen Visionen, die ihr habt und den Missionen, die ihr begleitet, gibt's da auch mal quietschende Zwischentöne?
Ja,
oder wisst ihr wirklich, seid ihr an einem Punkt, der die kritische Masse längst erreicht hat, wo ihr sagt, das haben wir hinter uns, wir gehen jetzt straight diesen Weg, um wirklich die kulinarische Welt ein ganzes Stück besser zu machen?
Also ich glaube, ohne ehrliches Feedback ist keine Steigerung möglich. Das muss man einfach sagen. Es geht nicht drum, um alle lieb Freund zu sein, sondern es ist auch im Posthotel so, bei uns kracht's richtig. Aber am Ende des Tages gehen wir raus und wollen gemeinschaftlich dann was verändern. Also es ist nicht so, dass einer Recht hat, sondern wir hören uns das an. Wir streiten auch über Themen in dem Verein. Jeder hat eine Meinung. Das sind auch unbequeme Leute und das möchte ich auch. Also ich möchte keine glattgebügelten Leute, die sagen, okay, wenn er so sagt. Nein, 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 so funktioniert es nicht. Also wenn wir uns entwickeln wollen, müssen wir ehrlich zueinander sein. Wir müssen auch immer wieder jeden mitnehmen auf diese Reise und das ist ganz klar, also ich glaube, je mehr Leute, desto schwieriger ist es, aber dieses Unbequeme erzeugt unfassbare Energie und darauf bin ich stolz und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, also wir sind uns nie einig, sondern wir kämpfen um jede Meinung und ich glaube, das macht es am Ende des Tages aus, wir sind auch nie müde darüber zu streiten und zu kämpfen, weil es dient immer der Sache. Also es geht nie um Egos, sondern es geht immer darum, gemeinschaftlich was, und das sind einfach viele Blickwinkel, ja, das hilft, weil der eine sagt, ja, das ist ja ganz gut, was du denkst, aber hast du mal das und das bedacht? Und der nächste sagt, schau mal, ihr seid ja alle Quatschköpfe, habt ihr das und das? Und am Ende suchen wir uns immer die Quintessenz dabei raus, um das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist der Erfolg von, egal ob es im Posthotel ist oder eben von Freaks to Table, dass wir alle eine Meinung haben und dann gemeinschaftlich auch das Beste drüber entscheiden und dann gemeinschaftlich daran ziehen.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Mein heutiger Werbepartner ist Holy. Und nein, das ist kein Ausruf aus der Küche, wenn am Pass plötzlich alles gleichzeitig fertig wird, sondern die bessere Alternative zu klassischen Softdrinks. 100% Geschmack, Zero Zucker oder, wie man in der Gastronomie sagen würde, volle Aromatik, keine leeren Kalorien. Geschmack ja, Zuckerschock nein. Wir wollen ja funktionieren bis zum letzten Tisch. Holy funktioniert wie eine richtig gute Getränkekarte. Übersichtlich, durchdacht und für jede Situation das Passende. Es gibt Energy, Eistee, Hydration und Milkshakes, also Fokus, Erfrischung, Regeneration und ein bisschen Soulfood fürs Glas. Mehr braucht's eigentlich nicht. Ich selbst nutze Holy je nach Laune und Puls. Beim Sport greife ich zu Holy Energy. Zero Zucker, kein Taurin, dafür Fokus, der stabiler ist als der Reservierungsplan am Samstag. Direkt nach dem Training kommt Holy Hydration, Elektrolyte, Mineralien, Kokoswasserbasis. Quasi das Mison Plus für den Körper. Erst auffüllen, dann weitermachen. Und wenn ich später geduscht bin und runterfahre, dann gibt es Holy Eistee. Echter Tee, Zero Zucker, starke Geschmäcker oder, wie man der Gastro sagen würde, Service vorbei, Glas noch voll. Warum passt Holy so gut in die Gastronomie? Na, weil der Job Energie frisst wie der Konvektomatstrom. Der war gut. Lange Tage, wenig Pausen, hoher Anspruch und trotzdem soll der Kopf dabei klar bleiben. Und wie bei jeder guten Karte gilt, die Geschmäcker sind verschieden, die Restaurants auch. Genau deshalb ist bei Holy für jeden etwas dabei, für die Gastro und genauso für alle anderen. Daher mein Tipp, das Starter Set Deluxe. 14 mal Holy Energy, 14 mal Holy Eistee, 14 mal Holy Hydration und, ihr ahnt es richtig, 15 mal Milkshakes plus Shaker. Regulär 59,99 mit meinem Code GASTRO gibt's 10% Rabatt. Ihr landet also bei nur 54 Euro. Und ganz ehrlich, das ist das perfekte Mitbringsel. Wenn du deiner Liebsten oder deinem Liebsten zum Valentinstag zum Beispiel ins Restaurant ausführst, hier ist ein Fun Fact, Nachtisch gleich dabei. Also, weareholy.com/gastro, weareholy.com/gastro. Energie rein, Service läuft und wenn nicht, immerhin wach genug, um professionell genervt zu sein.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Das sieht man übrigens auch sehr gut in der vorhin schon mal angesprochenen Doku von Anima Unchained. Der Anfang, übrigens das ganze Ding ist ja sehr cineastisch angelegt, das muss man schon sagen. Da habt ihr euch wirklich, es könnte auch eine kleine Netflix-Produktion sein. Da sieht man ehrlicherweise, also wenn man die Doku anfängt, mein erster Gedanke war so, ja Tobi, jetzt schalt mal einen Gang runter bitte. Als du da stehst vor dem Whiteboard und Yoshi und Co. eigentlich erzählst, dass du nicht wirklich noch nicht ganz verstanden hast, was sie eigentlich wollen. Und das ist ja ein etwas schärferer Ton, aber es passiert tatsächlich genau das, wovon du eben berichtet hast. Es wird angespornt, es wird sich in eine andere Ecke gedacht, um am Ende des Tages ja wirklich mit dem Anima Unchained etwas hinzuzimmern, was, wenn ich es richtig verstanden habe, es ja so nicht nochmal geben wird. Also das Ganze ist für eine Zeit angelegt und wenn ich euch richtig verstanden habe, darf beim nächsten Mal im Sommer, Herbst oder Winter, wann auch immer es kommt, nichts mehr so sein, wie es beim ersten Mal gewesen ist. Aber gar nichts.
Genau, Anima Unchained ist für uns so ein bisschen, wir planen gerade die Zukunft und das nächste Kapitel. Und da habe ich die Idee gehabt, zu sagen, wir brauchen eine Spielwiese, um neue Ideen auszuprobieren. Und das natürlich geht nicht im Restaurant so. Ne? Wir haben 2 Sterne und wir haben eine Verantwortung, um auch zu liefern. Und es geht auch nie um die Entwicklung des Restaurant Aura, weil das Restaurant Aura entwickelt sich jeden Tag weiter. Ich sage immer, wir trainieren auch jeden Tag.
Und das natürlich sind die 2 Sterne, jeden Tag, ne?
Genau, das ist unser 2-Sterne-Restaurant. Aber in Zukunft wollen wir das Posthotel so umgestalten, dass Aura und Anima nebeneinander funktionieren. Das heißt quasi, bisher machen wir immer vor dem Restaurantbesuch mit den Gästen eine kleine Exkursion ins Lab. Das heißt, wir schauen uns das an. Dort gibt's auch ein bisschen Kostproben, aber das war's eigentlich. Und in Zukunft wollen wir Anima viel stärker in das Restaurantkonzept integrieren. Und dafür haben wir uns 2 Jahre Zeit genommen zu sagen, Yoshi und ich sind auch beste Freunde, das muss man einfach sagen. Und unter besten Freunden verzeiht man wahnsinnig viel. Das heißt, man gibt sich immer Termine und dann verschiebt man die, weil Kind krank, Frau zu Hause ruft, hey, jetzt mal, ich brauche dich mal. Natürlich der Küchenalltag, all die Dinge.
Podcast-Einladung.
Genau, es sind ja viele, viele Dinge, die auch immer wieder auf der Uhr stehen. Und am Ende des Tages müssen wir auch abends immer für Gäste kochen. Also da ist schon auch immer viel Pressure drauf. So, aber ich habe gesagt, wir brauchen Termine. Und Termine, wie gesagt, verschiebt man gern. Also haben wir Gäste dazu eingeladen. Und diese Spielwiese dient uns. Und die haben wir jetzt 2025 im Februar das erste Mal gemacht, im September 25 das zweite Mal und jetzt im Januar, Februar war die dritte Episode und im Oktober gibt es ein letztes Mal Anime Unchained. Was passiert da? Wir überlegen, wie die Zukunft des Posthotels sein könnte und es ist quasi so, dass der Chef dann immer sagt, ja Tobi, was ist das Ziel davon? Und dann sage ich, wir haben kein Ziel, sondern wir werden Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist einfach ein ganz anderer Ansatz wieder mal. Also wenn ich ein Ziel hätte, würde ich ja einfach danach laufen. Ich habe aber kein Ziel, weil ich möchte Erkenntnisse aus einer kreativen Arbeit ziehen. Und das ist für mich einfach wahnsinnig wichtig, dass wir uns jetzt einfach mal schauen, wie können wir Menschen mit einbeziehen, wie können wir unsere Heimat immer wieder neu denken, wie können wir unsere Inspirationsreisen, die wir machen, als Team fliegen wir oftmals in Regionen. Früher haben wir immer Restaurants besucht. Mittlerweile besuchen wir Destinationen und essen nicht nur in den besten Restaurants, sondern auch da, wo die Einheimischen essen, besuchen Foodmärkte, um einfach auch viel mehr Lebensmittel zu verstehen, um diese Küche dann wieder auf unsere heimischen Lebensmittel zu adaptieren. Und die letzten großen Reisen waren eben New York und Taiwan. Und jetzt fliegen wir nächste Woche nach Korea mit dem Team, um dort zu kochen. Und das sind für uns immer wieder so wichtige Steps, um natürlich zum einen das Team zusammenzubringen, um uns immer wieder auch mal out of the box zu bringen, aber auch um unsere Heimat wieder neu zu denken, weil wir einfach neue Techniken kennenlernen, weil wir neue Produzenten kennenlernen und was können wir überhaupt nach Franken adaptieren. Und das ist unfassbar schön, wenn man das als Team erlebt, weil dann haben wir auch gemeinsame Ideen und Werte, die wir wieder weitergehen und eben nicht nur Ziele, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Ja.
Genau. Wie stelle ich mir das vor? Ihr kommt denn da in einer kleinen Delegation in New York an. Habt ihr euch vorher einen Laufplan gemacht mit Places to Eat und wisst das ganz genau? Oder lasst ihr den Zufall walten und ganz egal, für welchen Weg ihr euch entscheidet, wie läuft sowas denn dann ab? Also esst ihr, notiert, macht Fotos? Oder esst ihr nur und versucht dann abends die Gedanken zu ordnen und aufzuschreiben? Guckt ihr ab? Kupfert ihr ab? Oder sind das nur Inspirationen? Wie kann man sich so eine Reise vorstellen? Egal ob New York, Taiwan oder sonst wo.
Also insofern kupfern wir gar nichts ab, weil wir die Lebensmittel ja gar nicht haben, die die haben. Also insofern ist es für uns niemals ein Abkupfern, sondern es geht uns auch viel mehr um Idee, Haltung, Werte, und natürlich Geschmäcker einzelne Rezepte. So. Und wenn wir da hinfliegen, wir suchen uns immer einen Local vor Ort, der wirklich Foodie ist und der uns dann eben zeigt, zum einen, was ist die Speerspitze, aber auch, wo gehen die Locals hin und wo isst man das und warum isst man das. Und du brauchst immer einen Dolmetscher. Das ist einfach cool, wenn jemand, ich meine, in New York ist einfach, ja, Englisch reden wir alle, aber in anderen Ländern, es ist einfach cool, wenn du in deren Sprache sprichst und die das erklären und wir dann fragen können. Und es, wie gesagt, geht nie darum, irgendwie jetzt danach 30 neue Rezepte mitzunehmen, sondern es geht um Verstehen und Spüren. Und also für mich ist es viel mehr aufnehmen. Deswegen auch, klar, fotografieren wir, aber diese Eindrücke aufzunehmen, die machen was mit dem Team, die machen was mit den Leuten und die werden auch wieder Impact in das ganze Team dann bringen, weil natürlich, klar, das Restaurant hat weiterhin offen. Also wir nehmen eine Delegation mit und ein paar bleiben auch hier. Wir haben eine Truppe, die einfach wahnsinnig gut eingespielt ist. So viele langjährige Mitarbeiter, die dann auch Köpfe sind, die das Restaurant auch führen, weil, wie gesagt, ich finde es ganz schlimm für mich aus meiner Warte, alles aufzubauen, zu sagen, okay, das Restaurant nur offen, wenn ich da bin. Ich finde das immer ganz schwierig gegenüber Mitarbeitern, aber das ist nur meine Einstellung. Das hat ja jeder auch seine Idee und die verstehe ich und die akzeptiere ich auch von jedem Einzelnen. Nur meine Idee ist einfach klar, ich bin immer, wenn es geht, da. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten zu sagen, unser Restaurant läuft weiter. Wir haben super Leute, die viele, viele, viele Jahre dabei sind und die im Zweifelfall dieses berühmte Bocuse-Zitat, es kochen dieselben, ob ich da bin oder nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, eine wichtige Message auch, um natürlich auch ein Team aufzubauen, was nicht einfach nur Marionetten sind, sondern auch wirkliche Leader sind. Und bei uns ist es so im Team, dass wir einfach für jede einzelne, also jeder einzelne dieser Teamleute hat eine Expertise und deswegen können wir auch so schnell und so gut wachsen, weil wir eben nicht nur mehr an einem Projekt arbeiten, sondern eigentlich 7, 8 Leute parallel an irgendwelche Entwicklungen arbeiten. Und das macht das natürlich aus und deswegen, ja, gibt's immer Leute, wenn die nicht da sind, dann werden sie ersetzt, beziehungsweise sind viele Prozesse ja auch Vorbereitungsprozesse. Und ja, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist, glaube ich, unser größtes Gut.
Ich habe irgendwie auch gelesen, stimmt das, dass es durchaus mal vorkommt, dass bei euch jemand aus der Küche mal den Service macht und also dass ihr so ein bisschen rotiert, dass jeder für jeden einspringt,
ja,
da ist?
Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass die Küche auch ein Stück weit mit im Service serviert. Ich glaube, wir machen das seit 15 Jahren und für mich ist es total wichtig, eben zum einen natürlich die Wertschätzung von Küche und Service auch immer wieder gegenseitig den Blickwinkel zu schärfen. Aber natürlich auch, klar, im Mise en Place-Bereich darf der Service schon auch bei uns mithelfen in der Küche, weil wenn die Tische mal eingedeckt sind, dann ist es auch cool, wenn sie uns einfach nochmal bei den Kirschen helfen oder irgendwie so beim Kräuterzupfen. Und ich glaube, die Wertschätzung füreinander ist dadurch wahnsinnig gegeben, aber natürlich auch für die Gäste und natürlich auch für die in der Küche arbeitenden Leute, die einfach auch das nicht mehr anonym tun, sondern auch dieses Strahlen der Gäste sehen, wenn sie den Teller einsetzen. Ich glaube, ich kann abends viel erzählen, aber wenn sie selber leben, ist das einfach was ganz was anderes.
Erfolg ist kein Besitz, er ist geliehen und die Miete zahlst du jeden Tag. Ja. Das sind sehr schöne Worte. Zufälligerweise spreche ich mit dem Mann, der die Worte gesagt hat.
Ah, das stimmt nicht. Das ist ein Zitat, das ich immer gerne wieder benutze.
Dein Name steht das, drunter hier.
Ja, das ist aber ein Zitat von einem Footballspieler, okay. Der das mal gesagt
klar,
hat.
Von wem sonst?
Und ich glaube tatsächlich, dass das für mich auch eins der Dinge ist, dass wir uns eben niemals darauf ausruhen dürfen. Und das ist ja in der Gastro sowieso gang und gäbe, weil nur weil wir gestern gut gekocht haben, heißt es für heute noch gar nichts.
Also manchmal hört sich das alles zu schön an, um wahr zu sein, was du von dir gibst. Ich hab das Gefühl, ich hab den guten Gastronomen getroffen, der all das, was er in sich hat, in die Außenwelt trägt. Ich muss jetzt auch aufpassen, sonst heißt es wieder, ich schleime hier meine Gäste. Mir hat jemand geschrieben, ich bin zu unkritisch mit meinen Gästen. Ich sollte mich mal an Hotel Matze orientieren und auch so ein bisschen Fragen stellen, um mein Gegenüber ins Schleudern zu bringen. Habe ich gar nicht so eine große Lust drauf, weil ich auch gar nicht das Gefühl habe, dass du dich auf so einen Schleudergang einlassen würdest. Aber trotz alledem komme ich nochmal da auf meinen Eindruck zurück, Tobi. Das hört sich alles nach einer sehr schönen, sehr fairen und sehr friedvollen Welt an, in der du da operierst. Ist das nur das Universum von Yoshi, Tobi, dir und Team und alle anderen dieser Welt können sich da eine Scheibe von abschneiden oder ist das Brennglas jetzt vielleicht ein bisschen zu objektiv gesetzt?
Nein, ich glaube tatsächlich, also wie du ja auch in diesem Video gesehen hast, ist bei uns auch nicht alles heile Welt. Aber am Ende geht es auch darum, um wieder mal den Fokus darauf zu richten, was haben wir und nicht immer stetig zu schauen, was haben wir nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich extrem vorlebe. Ja, eben auch zu sagen, hey, ich habe da immer so ein gutes Beispiel. Wir spielen in der Familie sehr gern mit, also die Enkel mit der Oma zusammen Scrabble. Und die Oma hat einen Running Gag, der bei uns in der Familie quasi gang und gäbe ist und den ich mittlerweile überall auch immer wieder erzähle.
Ja, bin ich
gespannt. Da stehen irgendwie Buchstaben da und dann sagt sie, ah, man könnte doch das und das schreiben. Sagen wir mal, ja Oma, aber wir haben halt die Buchstaben nicht. Also das ist genau die Geschichte und man muss einfach auch sehen, was haben wir und nicht, was haben wir nicht. Und ja. Ich finde, für mich ist es tatsächlich einfach so auch im Leben. Ich wende dieses Beispiel so gut an, weil es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, wir müssten das und das. Sag ich, ja, aber wir haben es nicht. Also wir müssen einfach schauen, was haben wir und daraus müssen wir das Beste machen. Und ich glaube tatsächlich ist es eine ganz einfache Mindset-Geschichte, sich darauf einzustellen, diese guten Dinge, die wir haben, auch zu sehen, wohlend auch kritisch mit den Sachen umzugehen, wo können wir uns stetig verbessern. Und diesen Anspruch, den haben wir eh. Also insofern müssen wir, Qualität ist für mich nicht verhandelbar, sondern die müssen wir jeden Tag bringen. Und die anderen Dinge, da müssen wir auch sehen, wenn ich einfach merke, der eine ist ein super Koch, den kann ich aber nicht an den Gast stellen, ja, dann ist der halt bei uns der Sozi, der eben den Posten nicht verlässt. Aber er darf natürlich das große Ganze auch nicht gefährden. Aber wenn er sich in seinem Rahmen bewegt, schaue ich immer drauf, was können die Leute und was können sie nicht. Und was sie nicht können, damit muss ich sie nicht ständig nerven, weil am Ende tun sie es dann auch nie intrinsisch. Sondern ich brauche immer Leute, die für die Sache brennen und die einfach diesen extra Meter gehen. Und das gelingt uns zum Großteil. Aber bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist einfach so. Und es wird immer wieder so dargestellt. Aber klar, ich meine, wenn wir was zeigen nach draußen, zeigen wir nicht diese 3 Sachen, die nicht funktioniert haben, sondern zeigen halt die 10 Sachen, die gut sind. Also das ist ja auch logisch. Aber bei uns ist es wie überall auch, und wie man in dem Video wunderbar sieht, wir gehen schon auch sehr hart miteinander ins Gericht. Es ist nicht alles nur hier Ponyhof, sondern tatsächlich, wir sagen uns ganz ehrlich die Meinung, aber immer respektvoll und immer geht es nie um den anderen zu verletzen, sondern es dient immer der Sache. Und da bin ich, wie gesagt, immer ein Freund des Mindsets, auch gute Dinge zu sehen. Und ich glaube, wir Gastronomen sind natürlich auch Profis da drin. Es gibt 10 E-Mails, wie toll alles ist. Es gibt eine E-Mail, wo vielleicht irgendwas schiefgegangen ist. Und ich finde, man muss es auch ins Verhältnis setzen. Also man kann jetzt nicht sagen, boah, es ist alles schlecht, nur weil eine E-Mail schlecht war. Das heißt quasi, wir müssen uns auf die Sache konzentrieren, die besser zu machen. Das darf uns nicht nochmal passieren oder sollte uns nicht nochmal passieren. Aber ich glaube, keiner unserer Mitarbeitenden geht mit dieser Einstellung an die Sache und sagt, es ist doch mir egal, was da passiert, sondern jeder, der hier ist, brennt für die Sache. Denen muss ich immer, ich sage immer, das ist gut mit dem Hund zu vergleichen. Du hast ja auch einen Hund und deswegen ein Hund, dem man lieber Leckerli gibt, dass er aufhört, ist der bessere Hund, wie den ich treten muss, dass er quasi gefühlt sich überhaupt bewegt. Also Reiz- und triebgesteuerte Hunde sind für die Jagd natürlich entscheidend und wir wollen Jäger sein und insofern brauche ich triebgesteuerte Hunde und keine reizgesteuerten Hunde, weil wenn ich den Hund zur Beute ziehen muss, dann kann ich mir den Hund sparen. Und so empfinde ich das auch bei unseren Leuten. Wir haben alles sehr viel triebgesteuerte Mitarbeitende, die einfach wollen und ich aber ihnen auch alles aus dem Weg räume, was sie stört. Also das ist schon so, dass ich versuche, dass sie das Beste leisten können. Damit verbringe ich sehr viel Zeit und habe ein tolles Team um mich rum, die diese Sachen dann eben auch abhandeln.
Sind eure Mitarbeitenden ähnlich heimatverbunden und kommen aus der Ecke oder habt ihr mittlerweile Zulauf aus den vermeintlich coolen Metropolen des Landes?
Total aus Metropolen, aber natürlich auch aus der gesamten Dachregion mittlerweile. Leute, die von überall herkommen. Und ich habe das gerade gestern am Tegernsee erzählt, wie krass sich diese jungen Leute auch mit dieser Regionalität beschäftigen. Für mich ist so, Ich liebe letztendlich Lebensmittel und ich liebe nicht nur meine Region, sondern ich liebe auch in andere Regionen zu gehen und dort auch Lebensmittel zu essen, die es hier vielleicht auch gar nicht gibt. Und da habe ich gedacht, zu Weihnachten tue ich allen einen Gefallen, ich koche für die. Und habe für das Team an Heiligabend gekocht und habe Steinbutt im Salzteig gemacht und habe Gänseliberterrine gemacht und habe gedacht, ich mache ihnen eine Riesenfreude, wenn sie mal Lebensmittel bekommen, die sie halt sonst nie im Alltag haben. Und dann waren von den 20 Leuten, die da waren, 2, die nichts gegessen haben. Und dann habe ich gesagt, hey, warum esst ihr das nicht? Ja, Tobi, wir arbeiten ja deswegen bei dir, weil wir halt keinen Meeresfisch essen, weil wir keine Stopfleber essen. Und da habe ich mir erstmal wieder gedacht, krass. Wir haben hier schon auch Leute, die sich wahnsinnig mit diesem Thema auseinandersetzen. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass ich einfach sage, okay, für mich ist es einfach so, ich liebe Lebensmittel und da muss ich das nicht immer nur so im Terroir denken. Aber ich muss natürlich auch verstehen, dass wir Leute haben, die ganz gezielt deswegen nach Westberg kommen und natürlich hier auch oftmals viele Jahre bleiben, hier auch wahnsinnig viel Teammitglieder, Kinder haben und trotzdem Sterne-Gastronomie machen, das finde ich auch immer wieder beeindruckend, um halt zu sagen, wie kriege ich beides denn zusammen? Und da freue ich mich natürlich, dass wir so eine kleine Oase sind in Westberg, weil da muss man schon auch hin wollen. Aber auch da, wenn wir eben die schönen Seiten sehen und nicht nur sehen, dass wir halt kein Kino haben oder keine krassen Freizeitaktivitäten. Ja, die Leute gehen halt raus und nehmen sich das Fahrrad oder laufen oder haben einfach da sehr viel Spaß, sich auch mit der Natur auseinanderzusetzen. Ja, es sind halt einfach andere Leute wie das, was ich früher, wie ich Lehre gemacht habe, vielleicht auch andere Themen in der Küche, anderer Vibe. Darauf bin ich sehr stolz, muss ich sagen, dass wir ein sehr zeitgemäßes Team haben.
Das hört sich genau danach an. Um nochmal kurz auf die Oma zurückzukommen vom Scrabbeln. Gibt es denn irgendetwas, was du aktuell nicht hast, aber das du gerne hättest?
Oh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen.
Also, Porsche-Zentrum Bayreuth zählt jetzt nicht.
Nein, was hätte ich gerne? Ich hätte so viel gern. Aber ich glaube, was ich am liebsten gern hätte, wäre einfach, dass viel mehr Leute um diese Thema Freaks to Table in Deutschland davon erfahren und eben sagen, wow, wie cool das ist. Und ich werde darüber nachdenken, was ich esse und wo es herkommt. Und wenn wir das schaffen, das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch, weil die anderen Sachen, daran arbeiten wir, dass wir einfach noch mehr Gäste haben, noch mehr Profit haben, was weiß ich. Das sind Themen, ja, die sind wichtig, aber an denen arbeiten wir eh jeden Tag. Und die Dinge, die ich mir wünschen kann, wäre, dass wir da draußen was verändern mit dem Arbeiten, was wir jeden Tag tun. Und das nicht wir als einziges Restaurant, sondern als ganze Bewegung.
Passt eigentlich hervorragend so ein bisschen zur Abschlussfrage, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken. Und Freaks to Table kann man ja mittlerweile nun wirklich als eine Blaupause benutzen. Wie sieht die Gastronomie in 10 Jahren aus, wenn der Erfolg, den ihr jetzt schon habt, sich einstellt, bleibt und im Idealfall noch größer wird?
Für die allgemeine Gastronomie oder für uns?
Nee, ich würde jetzt schon für die Gastro im Allgemeinen.
Also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich eine wahnsinnig Spaltung geben wird, die wir ja schon spüren. Ich glaube, Belanglosigkeit wird das Stichwort der Zukunft sein. Und natürlich, dass Menschen gern sich auch sie würden sich gern nachhaltig engagieren, aber im Alltag ist es einfach auch noch sehr schwierig, sich nachhaltig auch zu ernähren und eben auch da so ein bisschen nachhaltig ist auch so ein Wort, das schon ein bisschen überstrapaziert ist, aber eben verantwortungsvoll zu ernähren. Und deswegen, glaube ich, werden sie viel mehr in Restaurants diese Zuwendung suchen. Und wenn wir das in den Restaurants schaffen, wird es natürlich auch wieder in den Ladentheken so sein, dass diese Lebensmittel angebaut werden. Und der Yoshi hat mal, unser Food Scout hat mal den Satz geprägt, friss, was du bewahren willst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben einen Markt dafür schaffen, eine Wertschätzung dafür schaffen. Weil ich glaube, dann wird sich sehr viel in Deutschland verändern und natürlich in der gesamten Dachregion. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und am Ende ist aber jeder Trend auch ein Gegentrend. Umso mehr wird es natürlich auch billig und einfach und industriell geben. Aber die Spanne wird es immer geben und ist auch okay. Es muss jeder am Ende des Tages einfach nur sich überlegen, was will ich essen und wie will ich leben. Und wenn wir da so ein Stück weit Vorbild sein können in der Gastronomie, das würde ich mir sehr wünschen und daran glaube ich aber auch fest.
Schön. Das hört sich wirklich nicht nur nach einer Vision an, sondern nach etwas, was wirklich in die Tat umgesetzt werden kann. Heute, da wir ausgestrahlt werden, können wir sagen, dass die Internorga genau morgen beginnt, vom 13. bis zum 16. März. Ihr seid mit Freaks to Table am Start, haben wir gerade gesagt. Höchstwahrscheinlich werden die Armbänder bereits verteilt sein. Gäbe es trotzdem für Besuchende die Möglichkeit, vor Ort mit Freaks to Table in Kontakt zu treten oder ist einfach kein hinter die Tür kommen?
Na klar, ich glaube, Leute, die es ernst meinen, sind jederzeit willkommen und auf unserer diese ganzen Manufakturen auch kennenzulernen, jeden einzelnen Produzenten des Lebensmittels auch zu verstehen. Also jeder ist eingeladen, nach Hamburg und darf sich dieses anschauen, weil das ist wirklich unfassbar schön, da reinzukommen. Und dann wird man da mehr erfahren. Und natürlich alle Leute, die auch wichtig sind, werden auch immer wieder, und darum geht's ja auch, die richtigen Leute zusammenzubringen, um eben Lebensmittel weiterzuentwickeln. Und wir verschließen ja nicht die Tür vor gewissen Gruppen, sondern wir wollen einfach jeden auch bei uns haben, aber halt auch Leute, die es ernst meinen. Wir werden nur ein bisschen aussieben, dass es eben nicht darum geht, irgendwie alle kostenlos zu versorgen, sondern wir wollen Leute mitnehmen auf die Reise und wollen denen unsere Lebensmittel zeigen. Und wenn Leute dafür interessiert sind, sind die jederzeit herzlich eingeladen.
Tobi, ich hatte im Intro ganz kurz erzählt, dass etwas, also das, was ihr predigt, vorlebt, hier Stichwort Karotte und Jakobsmuschel, alles so einfach klingt, ist aber am Ende so einfach oder so leicht wie vermeintlich ein perfektes Omelett. Wie würdest du deiner Familie das dein Omelett am Sonntagmorgen machen? Ich frage für mich.
Ja, tatsächlich bin ich auch, ich fand das so spannend, wie du das gesagt hast, weil ich natürlich für mich immer wieder auch diese Definition von Omelett extrem spannend finde. Und ich probiere da immer wieder selber und muss natürlich aber auch feststellen, dass das perfekte Omelett für mich jede Woche ein anderes ist, weil ich einfach Gusto jetzt auf das habe. Und manchmal ist es eben viele tolle Zutaten mit reinzugeben. Manchmal ist es das Omelett sehr pur, nur mit Käse zu essen. Und ich mag das sehr, wenn wir quasi, also natürlich vom Bauernhof am besten. Wir haben einen Nachbarn, der hier uns immer wieder aus die frischen Eier gibt. Und allein das ist schon für mich wunderbar, wo ich manchmal einfach sage, okay, ich will Omelett machen, aber das Ei ist so wunderbar. Ich mache jetzt einfach nur Spiegelei, weil egal, was ich da reintun würde, wäre das schade um das Ei. Und trotzdem mag ich, liebe ich Omelett und am liebsten mit Käse.
Am liebsten mit Käse. Passt eigentlich ehrlicherweise ganz gut dazu. Ein Bekannter von mir erzählte mir neulich, er esse nichts, was mit Käse überbacken ist. Finde ich seltsam. Also für mich ist er jetzt wirklich eine Persona non grata. Und damit würde ich den Podcast beschließen. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei dir, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast den Termin zwischengeschoben, weil du bist unglaublich schwer beschäftigt. Wir sehen uns spätestens zur Internorga.
Ich freue mich sehr, dich persönlich zu sehen. Vielen Dank auch für dieses journalistische Aufarbeiten. Ich finde das immer so krass, wie viel Arbeit dahinter steckt und sich da auch zu informieren und nicht nur in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, dafür stehst du ja schon immer. Insofern vielen, vielen Dank, dass du da jetzt auch, wie soll man sagen, eine Fahne immer für unsere Branche auch brichst. Und das ist echt cool.
Sehr gerne. Trotzdem muss ich sagen, ich gehe einfach so ins Gespräch. Vorbereitet hat wie immer die Redaktion. Das hat sie herausragend getan. Umso besser, dass es so aussieht, als wäre das alles auf meinem Mist gewachsen. Und es gehören ja auch immer zwei dazu. Jemand, der die Fragen stellt und jemand, der sie dann mit Substanz beantwortet. Und bevor wir uns hier gegenseitig beweihräuchern, Tobi, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns dann ganz bald live und in Farbe. Freue ich mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören an meine Zuhörerschaft. Ich kann euch wirklich den dringenden Tipp geben, heute mal in die Shownotes reinzugucken, auf Freaks to Table zu surfen, sich das Hotel anzusehen, die Restaurants, die dazugehören, auch auf Instagram diesen Kanälen zu folgen. Es ist alles sehr lecker, sehr schön und vor allem für die gute Sache. In diesem Sinne, ciao Kakao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetitsch und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetitsch. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line.
Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.